Du, Thorsten?
Ja, Andi?
Wie war eigentlich deine Reise nach Rostock und vor allem, bist du nicht eigentlich gerade in den USA?
Ja, das ist alles doof. Erzähle ich gleich. In der neuesten Folge von Gebrabbel Rot-Weiß.
Yeah!
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich fast wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei Gebrabbel Rot-Weiß ist wie immer
der Andi. Auch von mir ein fröhliches Hallo an alle. Herzlich willkommen zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts über Fortuna Düsseldorf. Ich würde sagen, unter den Top 5 sind wir mittlerweile auf jeden Fall gelandet. Es geht steil bergauf und das nur dank eurem Support. Wir wissen das sehr zu schätzen und ja, letzte Woche waren wir irgendwie nicht da. Mal sehen, was der Thorsten da gleich als fadenscheinige Erklärung zu liefern hat. Aber diese Woche sind wir wieder da und sprechen mit euch über das Spiel zu Hause gegen Hannover 96.
Ja, die fadenscheinige Erklärung hört man immer noch in meiner Stimme. Ich war und bin etwas schwerer erkrankt. Keine Sorge, es ist nichts Lebensbedrohliches oder Veränderndes. Es braucht nur etwas länger, weil es keine normale Erkältung oder Grippe ist, bis ich mich vollständig regeneriert habe. Und ja, es war einfach vollkommen ausgeschlossen, nach Rostock zu fahren. Diese Karte wird immer als unvollendete in meiner Kartenwand zu Hause zurückbleiben. Und es war auch genauso unmöglich, einen Podcast aufzunehmen und zu schneiden. Letzte Woche Entschuldigung dafür. Und ja, das Bitterste für mich ist, dass ich eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt in den USA wäre und auch eigentlich nicht das Spiel gegen Hannover hätte besuchen können. Aber das Leben ist manchmal unfair und versaut einem die schönsten Pläne, so dass ich jetzt hier bin und auch gestern im Stadion war. Hurra, aber auch schade.
Ja, aber war ja okay. Also ich sag mal, das Footballspiel, was du sonst besucht hättest, haben die New York Jets ja auch nicht gewonnen. Obwohl es zum Ende tatsächlich nochmal spannend wurde. Wir haben das ja dann, glaube ich, beide ein bisschen verfolgt im Fernsehen.
Ja, und das Wetter war richtig mies in New York.
Ja, ich glaube, ihr werdet sehr nass geworden.
Ja, und was tatsächlich meiner Gesundheit aktuell, also so ziemlich das Schlimmste ist, was mir passieren könnte. Ich begründe das Ganze übrigens auch in der vor den letzten sonnigen Tagen sehr feuchten bis regnerischen Zeit, dass ich mir dort etwas Schlimmeres eingefangen habe, sodass diese Art von Wetter aktuell überhaupt nicht meins ist. Hast du eigentlich schon mal die Vorhersage für Hamburg angeguckt für Freitag? Ich noch nicht, ich traue mich noch nicht.
Achso, nee, es sah tatsächlich ganz ordentlich aus. Okay. Ich meine irgendwas um 16, 17 Grad und bewölkt, aber keine relevanten Regenfälle. Okay. Zumal wir ja weite Teile des Tages im Zug verbringen werden tatsächlich. Wenn wir das denn zusammen antreten, was ich mir natürlich sehr wünsche.
Ja, genau, das ist tatsächlich noch ein bisschen offen. Aber dazu kommen wir dann gleich am Ende. Ja, also wir schulden euch quasi eine Rostock-Episode. Die wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht wirklich nachliefern, aber wir wollen natürlich...
Achso, ich habe mich massiv vorbereitet. Ich habe gedacht, wir machen jetzt so eine 2,5-Stunden-Episode, dass alle Leute... Achso, dann machen wir das nicht. Okay.
Genau. Gut, nein, aber wir wollen natürlich mal kurz vielleicht auf Rostock eingehen, ohne jetzt da den gesamten Spielfilm nachzuerzählen. Ich glaube, alle haben das Spiel mittlerweile verfolgt und durchanalysiert, wie wir unsere Fans kennen. Aber man kann natürlich sagen, also ein ja am Ende etwas wackeliger, aber schlussendlich verdienter 3:1 Auswärtssieg in Rostock. Die Fortuna hat 40 Minuten lang gerade in der ersten Halbzeit losgelegt wie die Feuerwehr und Rostock da wirklich im Prinzip nicht zum Zuge kommen lassen. War 2:0 hochverdient in Führung, hätte vielleicht sogar noch höher sein können, bevor ein, ja, also wirklich Anschlusstor aus dem Nichts nach einer Ecke für Rostock im Prinzip das Stadion und die Rostocker Mannschaft geweckt hat. Und dann war es in der zweiten Halbzeit eher so eine Verteidigungsschlacht, wo Fortuna aber größtenteils gut den Mann gestanden hat. Und was durchkam, das war in den Händen von Carsten Meyer. bevor dann am Ende Nimitz im Prinzip die Erlösung mit dem 3:1 herbeigeführt hatte. Ein, ich sag mal, zu 50% gutes Auswärtsspiel, was die Fortuna da gezeigt hatte und gleichbedeutend mit der Tabellenführung, die die Fortuna geholt hatte.
Genau. Eine Frage zu unserem ersten Gegentor dort, weil da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das finde. Glaubst du, dass Engelhardt absichtlich versucht, den Ball mit der Brust in Richtung Kastmeier zurückzulegen? Ich finde es...
Ja.
Okay, gut. Da war ich mir nicht ganz sicher, weil das natürlich, sagen wir mal, eine gewagte Aktion ist nach einer Ecke im Strafraum. Es spricht für ein gewisses Selbstbewusstsein, aber kann, wie man ja gesehen hat, auch mal schief gehen. Ich war mir nämlich nicht ganz sicher, ob er irgendwie diese Bewegung bewusst oder unbewusst macht. Aber ja.
Ich glaube, er wollte das zu gut machen, wie man so schön sagt. Zu schön souverän auf den Torwart zurücklegen, hat ein bisschen übersehen, dass da noch ein Rostocker ist, der dazwischen fast grätschen kann, und so ist es ja dann noch gekommen. Engelhardt, da kommen wir ja auch heute zu, mitunter noch mit, sagen wir mal, dem Übermut der Jugend in manchen Situationen gesegnet. Ich sehe das jetzt nicht wahnsinnig kritisch, weil das sind tatsächlich Dinge, die man einfach lernen kann. Und ich schätze ihn da als Spieler so ein, dass er über Zeit solche Sachen abstellen wird, die meistens, wo im Prinzip unnötig Risiko gegangen wird, obwohl man es einfach viel sicherer und gefahrloser lösen kann.
Ja, dafür sind halt dann auch viel zu viele Aktionen so gut von ihm, dass man das dann auch diese Verbesserung ihm attestieren kann, dass er es sicherlich tun wird. Was natürlich in diesem Spiel uns sehr, sehr wehgetan hat, und nicht nur uns hat das wehgetan,
ja,
sondern vor allem auch André Hoffmann hat das wahrscheinlich ziemlich wehgetan, ist nämlich die schwerere Schulterverletzung von André Hoffmann.
Die Luxation.
Genau, eine Luxation. Wir haben leider Martin jetzt nicht dabei, der uns das sicherlich nochmal feiner erklären könnte, aber soweit ich das mir mit Dr. Google angelesen habe, ist das eine vollständige...
Ja, pass auf, genau.
Ich habe
eine sehr gute Erklärung dafür. Also als allererstes, wusstest du vorher, was eine Luxation ist?
Nein, selbstverständlich nicht.
Also ja, ich auch nicht.
Wir kannten natürlich nur die Schulter-Eckgelenkssprengung.
Ja, das war auch meine Ferndiagnose.
Was so eine klassische Fußballerdiagnose ist.
Richtig.
Aber Luxation kann ich nicht.
Also pass auf, ich habe eine super Erklärung für dich. Jetzt kommt natürlich wieder unser Alter raus. Ich sag nicht, wie alt wir sind, aber wir sind alt.
Alt.
So, wir sind so alt, dass wir möglicherweise mit He-Man-Action-Figuren gespielt haben in den 80ern.
Ich hab eine Idee.
So, und jetzt ist es ja so, also wenn man die Zeichentrickserie damals geguckt hat, da hat He-Man das Schlimmste, was er gemacht hat, ist irgendwie Beastman oder Skeletor zu nehmen und in Matsch zu schmeißen. Aber mit den Figuren und mit den Schwertern zu Hause, da hat man ein bisschen extremer gespielt. Da ist es dann schon mal vorgekommen, dass He-Man das Zauberschwert genommen hat und Skeletor den Arm abgehackt hat. Ne? Das hat man gerne so gespielt, also ich zumindest. Und das Schöne an diesen Actionfiguren war, dass du den Arm oben an der Schulter einfach also heraustrennen konntest aus dem Plastikgummigemisch, aus dem sie bestehen. Und dann lag der Appearm da halt einfach so rum. Und das ist, würde ich jetzt sagen, eine Luxation. Ja.
Aber André Hoffmanns Arm lag ja gar nicht da rum.
Jetzt haben wir natürlich das Glück im menschlichen Körper, dass unsere Arme jetzt nicht nur an so einem Plastikpinöpel hängen, wie es bei He-Man und Skeletor der Fall ist. Aber man muss sich das bildlich so in etwa so vorstellen. Und bei He-Man und Skeletor kann man den dann halt leicht wieder reindrücken. Aber beim Menschen muss man das operieren und dann dauert das 3 Monate. Aber jetzt haben es alle verstanden, oder?
Ich glaube auch. Also ich habe immer gedacht, ausgekugelt wäre auch schon sowas in der Art, aber das ist offenbar nicht ganz so schlimm. Die Luxation ist, glaube ich, die vollständige Lösung des Gelenks aus der Gelenkpfanne.
Ich sag,
oder sowas.
Ja, Skeletors Arm,
genau.
Der ist ab.
Aber was ist denn dann ausgekugelt? Also wenn man sich die Schulter auskugelt.
Ich kugel mich nur vor Lachen, ich weiß es nicht.
Na gut. Oder rumkugeln, aber bitte nur draußen. Ja. Gut, okay. André Hoffmann hiermit abgehakt. Er wird uns bis Ende der Hinrunde schmerzhaft fehlen.
Genau. Also es ist natürlich schon ein Problem, dass jetzt der Kapitän mit wirklich außerordentlich guten Leistungen bisher in dieser Saison jetzt fehlen wird. Jamil Siebert als aktuell erster vermeintlicher Nachrücker Spielt vielversprechend, ist ein vielversprechender Spieler, aber er hat natürlich nicht die Erfahrung eines André Hoffmanns und man wird sehen, wie Siebert jetzt im Prinzip nicht mehr aus der Außenseiterrolle, sondern aus der Rolle eines Stammspielers heraus über die nächsten Wochen agiert. Bisher muss man sagen, stimmen die Leistungen hoffnungsvoll. Von daher, kann man da zuversichtlich sein.
So. Der nächste Punkt auf unserer imaginären To-Do-Liste.
Ja.
Das Mitgliederforum Finanzen hat stattgefunden. Letzte Woche im Haus der Jugend auf der La Comblé-Straße. Ich habe mich, wie angekündigt, dort herbegeben. Thorsten und ich haben uns allerdings miteinander abgestimmt, dass wir das hier im Podcast gar nicht so wahnsinnig bereittreten möchten, eben weil es ein Mitgliederforum ist. Also ich kann so viel sagen, ich halte diese...
Ja, was ist mit die Kohlen, Andi? Was ist mit die Kohlen? Ja,
was ist mit die Kohlen? Die sind nicht weg, die sind nur woanders. Nein, die interessante Frage, die wir uns ja hier in diesem Podcast auch schon mehrfach gestellt haben, ist ja, inwiefern die Transfererlöse, die wir erzielen konnten, in die weitere Gestaltung der Mannschaft einfließen können oder eben auch nicht. Und eben diese Frage wurde tatsächlich sehr trefflich diskutiert mit Arndt Hovemann, der das sehr sympathisch gemacht hat und da auch, glaube ich, sehr offen reagiert hat. Die Grundaussage ist, naja, generell sind wir natürlich als Gesamtverein Fortuna Düsseldorf nicht in der Lage, ohne Transfererlöse unseren gesamten Spielbetrieb aufrechtzuerhalten und auch Transfererlöse sind notwendig, um andere Teile dieses Konglomerats, dieses Vereins inklusive Geschäftsstelle und verschiedener Nachwuchsmannschaften. Das Nachwuchsleistungszentrum kostet jedes Jahr eine Menge Geld, weil wir das neu gebaut haben, dass wir also alles dies berechnen müssen und die Grundaussage war, wir haben ein Kadervolumen von roundabout 15 Millionen Euro. Das ist, glaube ich, jetzt keine große Aussage, die geheim ist. Und wenn Dinge darüber hinaus gestemmt werden sollen, dann müssen die halt gegenfinanziert werden. Und es war zum Beispiel so, dass der Tanaka-Transfer da ein relevantes Puzzlestück gewesen wäre, diese Gegenfinanzierung eines neuen Spielers zu sichern. Der Prozess mit dem Aufsichtsrat wurde kurz dort besprochen, wo aber Arndt Hovemann auch sagte, naja, das ist halt ein Aufsichtsratprozess und kein Fortuna Düsseldorf inhärenter Prozess. Da kann man, muss man miteinander reden und verbessern, dass das schneller geht. Aber es ist halt, wie wir schon mehrfach auch gesagt haben, das ist regulativ notwendig und richtig. Und deswegen waren wir da tatsächlich einfach zu langsam. Das war sehr ärgerlich. Aber ja, alles in allem, es gibt so ein paar Faktoren wie Corona, wie das Nachwuchsleistungszentrum, wie generell rückläufige Sponsoring-Einnahmen, Erhöhung des Arena-Mietvertrages und so weiter und so fort, die einfach dazu führen, dass wir dieses Geld gut gebrauchen können, was wir eingenommen haben und eben nicht so ohne weiteres refinanzieren oder wieder weggeben können. Alle die da tiefer interessiert sind, denen empfehle ich tatsächlich eine Mitgliedschaft bei der Fortuna abzuschließen. Die ist gar nicht so teuer und bringt einem auch schöne Vorteile, wenn man mal auswärts fahren möchte oder auch für die Fortuna für alle Spiele. Und außerdem, man bekommt eben in solche Fragen den entsprechenden Einblick, wenn man sich dafür interessiert. Es gibt diverse Mitgliederforen. Es ist jetzt auch bald wieder Jahreshauptversammlung für die Mitglieder, wo eben solche Fragen auch nochmal gestellt werden können. Da wird eine Gewinn- und Verlustrechnung veröffentlicht. Also für alle, die da tiefer interessiert dran sind, empfehle ich, die Mitgliedschaft abzuschließen. Das ist auf vielen Ebenen sinnvoll und richtig.
Ja, schön gesagt ganz genau. Also es bleiben mit Sicherheit immer noch, auch nach diesem Mitgliederforum, ein paar Fragen offen, denn wir haben ja auch zum Beispiel unplanmäßige Einnahmen gehabt, wie den Narei-Transfer oder eben auch den Verkauf von Fernandes Neto. Ich weiß, da gibt es auch noch weitere Details zu, auf die wir jetzt nicht alle eingehen müssen. Man kann vielleicht so viel sagen, dass nicht alle Zahlen, wie sie in der Presse hier und da genannt wurden, immer so stimmen, beziehungsweise vielleicht nur in ihrer Gesamtheit über Also in ihrer Gesamtheit stimmen, denn Transfers werden heutzutage, das ist komplett so üblich, selten in einer Charge sofort am 1. August bezahlt, sondern typischerweise wird sowas aufgeteilt über viele verschiedene Intervalle. Das heißt also, man hat auch die vollständige Summe nicht umgehend zur Verfügung. Und je nachdem, wie sowas aufgeteilt ist, kann sich das natürlich da auch noch auswirken.
Genau so ist es und so hat Arndt Hovemann das auch nochmal erklärt. Ja, ich glaube, da haben wir unseren Pre-Talk hier abgeschlossen für diese Folge und wir können in medias res gehen, wie man so schön sagt. So wie ich Thorsten gerade hier auf unserem parallel laufenden Videostream sehe, geht er gerade nirgendwo hin, weil er ein bisschen Sprach- und damit einhergehend Tonprobleme hat. Deswegen moderiere ich einfach mal munter hier weiter, während Thorsten einmal abhusten kann.
Ja.
Da ist er wieder. Thorsten, schön, dass du es auch geschafft hast. Thorsten, was machst du eigentlich immer vor dem Spiel? Gibt es da irgendwie, Ritual ist ein großes Wort, gibt es da Dinge, die du immer gleich machst?
Ich gehe auf Toilette.
Ja, das mache ich auch mehrfach sogar. Also am Tag, nicht vor dem Spiel. Aber du bist doch, die Leute kennen dich doch als hungrigen Menschen. Isst du vielleicht regelmäßig?
Wissen. Ich bin hungrig nach Wissen.
Ja, das auch. Und nach Wurst, habe ich mir erzählen lassen. Für die, die sich fragen, was Thorsten hat, der hat sich den kleinen Finger abgeschnitten. Das kann man hier sehr schön hören. Das war seine
große Falle. Van Gogh unter den Podcastern. Die einen schneiden sich das Ohrläppchen ab und die anderen den kleinen Finger. Ich hole mir mal einen Hustenbonbon.
Ja, alles gut. Ja, ich mache da mal ein bisschen Zwischenentertainment. Ich könnte eine kleine Pausenmelodie singen. Da-dum, da-dum. Da-dum, 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 da-dum. Please wait, please wait, please hold so. The line. Ah, da sind wir wieder.
Mit Hustenbonbon im Mund geht's weiter. Das klingt dann vielleicht auch irgendwie doof, aber es könnte verhindern, dass ich mich hier gerade zu Tode huste. Ja, solche Phasen, die gibt es aktuell noch ein bisschen. Andi, worauf du hinaus wolltest, ist natürlich die Wurst der Woche.
Woche, ach nee.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche. Es könnte daran gelegen haben, dass ich, sagen wir mal, gute 2 Wochen sehr sparsam und, sagen wir mal, sehr mäßiges Essen zu mir genommen habe. Aber sie schmeckte doch sehr, sehr gut gestern. Einerseits, weil sie wirklich frisch zubereitet vom Schwenkgrill kam. Andererseits, auch weil auch das Brötchen, was sonntags ja nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist, sehr knackig und frisch daherkam. Um es also kurz zu machen, die Wurst gestern lieferte den gewohnt sehr guten Standard des Schwenkgrills und ich war sehr zufrieden. 4 von 5 Kartoffeln und ich glaube, du hattest ja wie so gerne eine Krakauer, du warst ebenfalls sehr zufrieden, oder?
Ja, ich mag es ja, wenn sie schön kross sind. Sie dürfen natürlich nicht schwarz sein, aber sie dürfen eine gewisse gute Bräunung aufweisen. Und das war auch da der Fall. Und ich bin auch sehr zufrieden gewesen. Mein Sohn hatte auch wie du eine normale Bratwurst. Der hat sie auch überraschenderweise aufgegessen. Das tut er auch nicht immer. Manchmal mangelt Hunger, manchmal glaube ich, weil es ihm dann irgendwie im Laufe des Essens dann auch nicht mehr so super schmeckt. Also insofern waren alle zufrieden und es kam dann aber die große Frage auf.
Von deinem Sohn?
Von meinem Sohn, der ist ein großer Connoisseur
des Fastfoods.
Des Fastfoods, genau. Ich weiß nicht, woher er das hat, von mir auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Und er fragte, seit wann gibt es eigentlich Döner in der Arena, Papa? Und diese Frage musste ich natürlich an den Arena-Statistiker Nummer 1, Thorsten, weitergeben. Und der klärte uns beide dann auf, Döner gibt es bereits seit der Eröffnung der Arena im Jahr 2004. Wir haben das jetzt nicht nachgeprüft anhand Bilddokumentationen, die wir sicherlich dazu auch zahlreich haben aus den Stadien oder aus dem Stadion. Aber glauben wir einfach mal, dass es seit ungefähr 10 Jahren Döner in der Arena gibt. Und ich kann für meinen Teil sagen, ich habe keine Ahnung, ob und wie der schmeckt, denn ich habe ihn noch nie dort gegessen. Ich glaube, du auch nicht, Thorsten, oder?
Nein, ich auch nicht. Ich käme auch nicht auf die Idee, Döner in der Arena oder im Fußballstadion zu essen, obwohl ich ansonsten durchaus ein Freund dieser türkischen Spezialität bin. Aber ja, dein Sohn war also neugierig und ich riet ihm aber intuitiv vom Thema Döner in der Arena ab, was eben schon allein daher herrührt, dass die mobilen Dönerstände nicht über einen Spieß verfügen, wie man es vom hiesigen Türken um die Ecke sozusagen kennt, sondern das Fleisch sich innerhalb einer Kiste befindet. Und
Rechaud, sagen wir
ja,
Gastronomie-People dazu.
also da kann man also gleich die Frage stellen, wie schmackhaft das ist. Aber vielleicht befindet sich in der Gruppe unserer ZuhörerInnen ja jemand, der schon mal einen Döner in der Arena gekostet hat und uns diese kulinarische Information zukommen lassen möchte. Ihr kennt ja unsere Kanäle auf Instagram, Gebrabbel Rot-Weiß oder auch Twitter. Ich glaube, da ist es GebrabbelRW. Schreibt uns doch einfach mal, wie ist der Döner in der Arena zu beurteilen?
Oder schickt uns eine Sprachnachricht, dann können wir das Ganze vielleicht sogar hier noch veröffentlichen. Dann haben wir euch mal als Gast oder Gästin mit dabei. Also
Eure Chance.
wer sich traut, Teil dieser formidablen Sendung zu werden, ich wiederhole es immer noch gerne, einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts über Fortuna Düsseldorf. Ja, das kann man nicht oft genug sagen. Seid dabei, macht mit. Und wenn ihr eh gerade
Komm,
auf
seid
unseren
dabei. Komm,
macht
macht
mit.
mit.
Und wenn ihr eh auf unseren Social-Media-Instanzen dann gerade unterwegs seid, dann hinterlasst Likes, teilt das, kommentiert. Ihr dürft auch gerne, wenn ihr das über Spotify hört, da haben wir immer so einen Fragen-Button. Was hat oder wie fandet ihr diese Folge? Das wird immer mal wieder genutzt. Auch da wünschen wir uns natürlich eine rege Interaktion mit euch allen. Wir sind gar nicht so unnahbar, wie wir immer erscheinen.
Auf unserem hohen Ross, in der Loge
Ja.
des kleinen Mannes, ja.
Genau.
Ja, genau, also so viel zum Döner. Wir haben noch eine andere Geschichte. Wir möchten sie fast unter dem Hashtag Toilettengate 2 einräumen, denn es wurde uns zugetragen von deiner lieben Schwester, die sich übrigens auch verantwortlich für unser schönes Podcast-Logo zeichnet, von der Aline,
Yay, danke schön nochmal.
dass die Damenklos, ich glaube, hinten in der Kurve beim Familienblock geschlossen waren, oder? Habe ich das
Ja,
richtig?
zumindest nicht alle, also es sind nicht alle Damentoiletten geöffnet, sagte sie.
Ja.
Also das geht natürlich auch nicht. Jetzt ist ja das die Unisex-Toilette wieder eine ein One-Sex-Toilette geworden. Wer unseren Instagram-Auftritt verfolgt, konnte das sehen, dass die Beschilderung da wieder optimiert ist für eine Männertoilette.
Ich möchte sagen, die Beschilderung ist sogar seit diesem Spiel richtig, richtig optimiert.
Das ist die beste Beschilderung einer Toilette, die ich
Aber
in
da
dieser
müsst ihr
Arena
die
seit
Toilette
langem
schon
gesehen
selber
habe.
finden.
Ja.
Aber sagen wir es mal so, es gibt nun einen kleinen Hinweis, wie ihr unsere Toilette finden könnt.
Ja. Also, Dominik, ich weiß, du hörst uns und du verstehst uns und vielleicht magst du uns auch. Und wenn du das nächste Mal mit den D-Live-Menschen sprichst, dann sprich doch mal darüber mit denen. Also, ich könnte dir das natürlich auch einfach so, wir haben ja einfach so mal sagen, wenn wir uns sehen, aber hier ist ja viel lustiger, dann
Ist viel
wissen alle
lustiger.
Leute, dass wir voll dicke sind, ja. Okay, also Toilettengate 2 machen wir auch hier einen imaginären Haken
Ja,
dran.
ich meine, wir können hier einen sehr schönen Bogen noch machen. Es waren zwar nur 35.000 beim gestrigen Spiel, aber das ist trotz allem ja durchaus eine ordentliche Zahl und da wird auch die eine oder andere Person dabei sein, die eben auf das Damenklo gehen möchte. Und da wäre es, glaube ich, sinnvoll, dass die dann auch alle geöffnet sind. Und vielleicht sagen wir vorab, ich weiß nämlich nicht, an welcher Stelle wir es sonst erwähnen wollen, etwas zur Zuschauerzahl. Ich glaube, da wolltest du noch zwei Takte zu sagen. Wolltest den Düsseldorfern mal, genau wie Bernd Jolitz heute in der Rheinischen Post, die Meinung geigen?
Ja, der Bernd und ich, wir sind Brüder im Geiste, zumindest was diesen einen konkreten Ausschnitt des Geistes angeht. Ja, ich hab mich mit dem mit ein paar Statistiken befasst. Ihr kennt mich, ich bin ein Statistikliebhaber und habe festgestellt, dass wir in der Zuschauertabelle nur auf Platz 7 sind. Also wir reden jetzt von absoluten Zuschauerzahlen. Platz 7 ist nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Ich glaube, die Fortuna ist ja auf einem etwas besseren Tabellenplatz, glaube ich, mittlerweile als Platz 7. Mhm. Da könnte man ja auch mal den einen oder anderen Zuschauer extra nochmal ins Stadion locken und begrüßen. Wenn man auf die relative Auslastung des Stadions guckt, sind wir tatsächlich sogar nur Tabellen-16. Also wir haben eine Auslastung von 61%.
Gut, das liegt natürlich an der Größe, ja.
Natürlich ist diese Zahl immer mit Vorsicht zu genießen. Da gibt es dann irgendwie Osnabrück, die haben dann 100%. Aber man muss es ja leider sagen, auch der HSV hat eine 100%ige Stadionauslastung bisher.
Bei ähnlicher Größe. Saison,
bei ähnlicher Größe wie unser Stadion. Die Hertha, die lassen wir mal außen vor, weil die sind tatsächlich in dieser Statistik relative Auslastung auf dem letzten Platz,
obwohl sie ja auch
ein so großer Verein sind. Aber gut. Ja, also da, falls also Menschen in unserer Hörerschaft sind, die nicht die Spiele besucht haben in der Vergangenheit, wobei ich mir das relativ schlecht vorstellen kann, aber macht so wie wir auch Werbung dafür. Wir haben es mittlerweile, dass die meisten Menschen, die regelmäßig mit uns kommen, dann auch tatsächlich ihre Dauerkarten haben. Und das Kaiserslautern-Spiel ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um mal die Hütte ausverkauft, in Anführungszeichen, weil verkauft ist ja relativ, beim Freispiel zu bekommen.
Sag mal, da habe ich übrigens mal drüber nachgedacht, wie peinlich wäre das eigentlich, wenn wir das nicht schaffen, gegen Kaiserslautern ausverkauft zu sein. Das würde Fortuna echt auf die Füße fallen, oder? Da wird doch überall abgelästert werden.
Ja, also ich habe da auch mal einen sehr kleinen Gedanken dran verschwendet, ob das wohl passieren könnte. Ich glaube offen gestanden nicht, dass das passiert. Und wenn dem so wäre, dann hätte ich auch direkt ein gutes Marketingargument dazu, dass man sagt, ja, dann waren wohl die Einstiegshürden für die Menschen, die gerne kommen wollten, noch zu hoch. Da müssen wir, ist ja Gott sei Dank eine Erprobungsphase, ist ja das erste Mal. Da werden wir uns intern nochmal zusammensetzen, um zu gucken, wie wir das prozessual noch optimieren können. Weil
also wir beide setzen uns
intern zusammen. Wir beide setzen uns dann zusammen und werden das dann der Fortuna vorstellen, wie wir das uns denken, dass das besser wird. Da werden wir wahrscheinlich auf
ein großes Hallo treffen, sehr viele offene Arme.
Sehr viele offene Arme und Ohren, die werden sagen, oh.
Endlich sagt uns mal jemand, wie es geht.
Genau. So wird das sein.
Ja. Ja, dann schauen wir doch einfach mal. Aber prinzipiell, eigentlich war es schon in dieser frühen Saisonphase jetzt ein echtes Spitzenspiel, sehr bedeutsam. Und da sind 35.000 irgendwie ein bisschen enttäuschend. So die vier vorne, das wäre doch irgendwie schon sehr wünschenswert gewesen. Aber gehen wir vielleicht mal in medias res und beginnen jetzt auch endlich mal mit dem gestrigen Spiel gegen Hannover 96, die ja mit einem 7:0 gegen den Tabellenletzten Osnabrück ja im Prinzip mit breiter Brust angereist kamen. Und was sie sehen durften, ist ein neuer Rasen in der Arena, der nach den Invictus Games verlegt wurde. Und es zeichnete sich dann im Spiel doch ab, dass dieser neue Rasen hier und da mal etwas rutschig war, denn es ist doch der ein oder andere Spieler leider in manchmal sehr unglücklichen Situationen ausgerutscht. Aber naja, auf jeden Fall gab es einen neuen Rasen und die Aufstellung ist im Prinzip schnell abgehandelt. Die war wie jetzt eigentlich immer zuletzt, mit der einzigen Ausnahme, dass Siebert für den verletzten André Hoffmann gespielt hat.
Also, die Fortuna begann und hatte aber die Herausforderung, dass sie zuerst auf die eigenen Fans spielen musste, weil die Platzwahl durch Jana Forana gewonnen wurde. Wir scherzen da regelmäßig drüber, das wird sich noch rächen, ihr miesen Gegner. Am langen Ende ist es wahrscheinlich relativ egal, ob man erst links oder erst rechts herum spielt. Aber auch aufs falsche Tor spielte die Fortuna einen ganz guten Ball in den ersten Minuten.
Vor allem über rechts.
Genau, es lief viel über rechts, über Zimmermann und Felix Klaus. Gab dann auch eine schöne, scharfe Hereingabe flach von Klaus, die Ron-Robert Zieler entschärfen konnte. Zimmermann war es auch? Mhm. Na gut, dann hab ich Zimmermann und Klaus verwechselt. Das kann ja schon mal passieren.
Selbe Frisur.
Selber Friseur, glaube ich auch. Zieler klärt in die Mitte, aber da steht kein Fortune, der da, sagen wir mal, zu einer frühen Führung dann einschießen kann.
Und alles andere sind sanfte Flanken ohne Druck, der wenig einbringen. Aber ich sag mal, die ersten ziemlich genau 7 Minuten dominiert Fortuna das Spiel und schnürt Hannover auch ein bisschen hinten rein. Aber eben ohne, dass eine echte Torchance, vielleicht mit Abstrichen, diese eine von dir gerade beschriebene Szene, dabei herausgesprungen ist.
Ja, aber diese Szene verdeutlicht, glaube ich, auch schon so ein bisschen, was über weite Teile des Spiels unser Problem war, was auch in der PK hinterher von Daniel Thune angesprochen wurde, dass wir viele Flanken, viele Bälle von außen reingebracht haben und die Boxbesetzung nicht immer optimal war.
Ich würde sagen, ziemlich genau 39.
39, ja, mhm. Ich hätte 38,5 gezählt, aber 39 ist, glaube ich, auch eine ganz gute
und
Zahl.
Und was tippst du, wie viele davon prozentual sind angekommen?
Ich kenne die Zahl tatsächlich nicht.
Ja, eben, tipp mal.
6%.
Ja, ein bisschen mehr, 13.
13.
Was übrigens immer noch mehr ist als bei Hannover. Hannover hatte 8 Flanken, davon sind exakt 0 angekommen. Das verdeutlicht, das ist ja eigentlich so ein bisschen zurück zum Christian Preußer-Stil. Ne? Unter Preußer waren wir ja extrem flankenlastig.
Ja.
Diese Flanken waren halt auch nicht, sagen wir mal, die schöne, scharfe Art Flanke, wo man nur noch den Schädel oder Fuß reinhalten muss und das Ding kommt brandgefährlich, sondern es waren so diese lasch gelupften Dinger.
Ja, so reingechippt, wo du irgendwie als Kopfballspieler dann da auch überhaupt gar keinen Druck hinterbekommen kannst. Ne? Also, ja.
Und das war also eigentlich ein Problem, was sich durch das ganze Spiel so ein bisschen zog. Diese Dinger wurden häufig so gespielt, das ist jetzt nur exemplarisch in der Anfangsphase, auch meistens blind, also ohne, dass man sich den Zielspieler so wirklich ausgeguckt hatte. Und das Ärgerliche war eigentlich immer, dass man prinzipiell bis zum Strafraum sehr gut und ansehnlich gespielt hat und am Ende dann immer hektisch, ungeduldig wurde, die Nerven verloren, ich weiß es nicht, um dann einfach immer so ein blindes Ding, jetzt muss das Ding aber in den Strafraum, als hätte man wie beim Basketball nur begrenzt Zeit, diesen Angriff zu Ende zu spielen. Und das kam ein bisschen zu häufig, vor allem in der ersten Halbzeit vor, um da schon ein bisschen vorwegzugreifen.
Genau, aber das lag ja auch daran, dass wir natürlich auch früh zurücklagen in der 7. Minute, die du eben schon mal angesprochen hattest. Genau, da
aus dem Nichts, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt. Ja, Hannover hat nicht stattgefunden bis zu diesem Zeitpunkt, aber leider dann umso mehr.
Leider wie so oft zuletzt aus dem Nichts.
Zum dritten Mal in Folge bei einem Heimspiel jetzt nach Paderborn und Karlsruhe, dass wir im Prinzip mit dem ersten Angriff des Gegners gleich den Rückstand kassieren. Und so war es auch diesmal, ja.
Genau. Engelhardt wird angespielt und ihm verspringt der Ball im Spielaufbau. Und der gut rausschiebende Halstenberg geht dann auf Vermey, der versucht der im Endeffekt den versprungenen Ball von Engelhardt entgegennehmen kann. Ich habe diese Szene nicht nochmal genauer analysieren können, weil mir erst danach aufgefallen ist, dass ich meine Aufnahme für dieses Spiel nicht gestartet hatte und ich das aus dem Stadion noch gemacht habe, sodass also genau diese Szene nicht mehr so richtig.
Das klappt übrigens nie, ne? Bei Sky. Also das geht sehr häufig schief, wenn man.
Ah, das klappt bei mir ganz hervorragend. Das passiert mir leider häufiger, dass ich dann erst im Stadion dran denke, dass ich das Spiel ja noch aufnehmen möchte. Es hat auch funktioniert, also es ist quasi nach dem Tor startete dann meine Aufnahme, sodass ich deine Aussage, die ich jetzt vorwegnehmen möchte, dass es eine 50-50-Sache ist, ob da Vermey gefoult wird von Halstenberg oder nicht, kann ich tatsächlich nicht richtig beurteilen. Aber Halstenberg erobert diesen Ball und wird dann auch gar nicht angegriffen. Also er
Von wem denn?
Ja, weiß ich nicht.
Irgendwer das ist ja das Problem, dass Engelhardt den Ball verliert, der Mann vor der Abwehr ist und dann ist er halt nur die Abwehrkette. Und natürlich kann jetzt keiner der Verteidiger da rausrücken. Das ist halt einfach immer das Problem, wenn du im Spielaufbau den Ball verlierst, dass du halt dann nicht in der Formation bist, um so eine Situation gut verteidigen zu können. Ne? Und in dem Fall schafft natürlich Halstenberg dann eine Überzahl dadurch. Die Viererkette muss ihre Formation halten, um Nielsen und Teuchert abzudecken. Aber es ist halt definitiv die Gasse da, um Teuchert zu schicken. Siebert reagiert vielleicht auch ein Ticken zu spät auf den Steilpass, sodass er dann einfach nicht mehr rechtzeitig kommt und Teuchert einschieben kann. Aber um die Situation vielleicht nochmal mit Vermey zu erklären, und tatsächlich richtig gut konnte man es eigentlich auch nur ein paar Minuten später sehen, als die Szene nochmal von Sky gezeigt wurde. Warum ich es 50-50 nenne, ist, es ist definitiv unbestritten, dass Halstenberg Vermey festhält. Das tut er. Jetzt ist aber immer die Frage, wie viel Festhalten ist erlaubt und wie viel Festhalten ist verboten. Und meiner Meinung nach geht Vermey halt zu schnell, zu leicht runter. Was halt in einer Offensivaktion, kann man das durchaus machen. Also wenn du im Angriff bist und guckst, ob du vorne einen Freistoß rausholen kannst. In einer Defensivaktion ist es immer problematisch, wenn du als Spieler, der in diesem Moment verteidigen muss, nicht angreifen muss, früh runtergehst, weil du natürlich der Gnade des Schiedsrichters ausgesetzt bist. Und wenn der Pfiff dann nicht erfolgt, und es ist in dieser Situation halt durchaus vertretbar, also ein sehr strenger Schiri kann sagen, ja, der hält den aber und deshalb lasse ich diesen Konter nicht zu. Aber ich sag mal, im Rahmen der Linie, die dieser Schiri, ich habe gerade den Namen nicht parat,
Lechner, glaube ich.
Der doch zumindest in der ersten Halbzeit eine eher lange Leine gelassen hat. Da ist es legitim, das dann auch laufen zu lassen. Und ja, das ist dann nicht geschickt von Vermey, sich halt in der Defensivaktion einfach fallen zu lassen, statt vielleicht weiter um den Ball zu fighten. Also da kommt ein bisschen was zusammen.
Oder im Zweifelsfall noch hinterher, ja, oder selber versuchen, dann Halstenberg per Foul, per Halten oder wie auch immer dann daran zu hindern. Dann ziehst du zwar die gelbe Karte, aber es vielleicht in der Situation wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, ja.
Und Engelhardt macht es halt wirklich nicht gut. Also klar war, dass Hannovers Taktik darauf ausgerichtet war, Engelhardt im Spielaufbau zu stören. Also das heißt, er wurde immer früh angelaufen, wenn er aus der Abwehrkette oder von Carsten Meyer angespielt wurde. Und er brauchte definitiv Zeit, um sich darauf einzustellen. Das hat er anfangs in der ersten Halbzeit hat er da echt große Probleme gehabt, aber im weiteren Spielverlauf hat er sich darauf eingestellt. Vielleicht hat Tune da auch taktisch ein bisschen was verändert, das kann ich nicht 100% sagen. Aber er verliert, also wie du beschrieben hast, nicht nur durch den technischen Fehler den Ball, sondern er, statt dann umzudrehen und zu versuchen, hinterherzulaufen, läuft er irgendwie geradeaus weiter so ein bisschen, ach ja, jetzt habe ich den Ball halt verloren. Statt, also im Prinzip, also er riecht die Gefahr gar nicht in dem Moment. Mhm. Ähnlich wie Vermey, die diese ganze Situation herbeibeschwört. So dass ich sagen würde, also für mich geht das Tor größtenteils auf Engelhardts Kappe. Ein bisschen ist Vermey auch unglücklich und ein bisschen Siebert, wobei ich Siebert den geringsten Vorwurf machen möchte, weil eben es als Verteidiger immer super scheiße ist, wenn im Spielaufbau der Ball verloren geht und du auf einmal im Prinzip, du bist ja eigentlich nach vorne ausgerichtet, du willst ja eigentlich gerade nach vorne gehen und auf einmal musst du intuitiv und super schnell wieder in die Defensive zurück. Da stehst du nicht immer richtig, da braucht es vielleicht diese Millisekunde zu lange, um richtig zu reagieren, wie es dann auch der Fall war. Aber das Problem ist Engelhardts Ballverlust.
Ja, zumal Teuchert ja auch mit vollem Tempo dann im Endeffekt ins Laufduell geht und der Pass, das muss man dann auch einfach sagen, der war auch einfach sehr gut gespielt. Also das war genau der richtige Pass mit genau der richtigen Schärfe in diese Schnittstelle hinein, dass Siebert da nicht drankommen konnte. Und man sieht es dann in der Wiederholung ganz nett, dass er dann noch per Grätsche das lange Bein ausfährt und der Ball dann aber natürlich an ihm vorbei und auch so ganz leicht über Kastenmeier so halb rechts dran vorbei. Also das ist leider noch einfach gut gemacht, das muss man dann auch mal akzeptieren. Das war von uns nicht gut gemacht und von Hannover war es ziemlich gut gemacht. Und damit steht es dann 1-0 für die Gäste, die sich freuen, dass sie Spitzenreiter waren zu dem Zeitpunkt.
Ja, zum Glück nicht von ewiger Dauer, aber man hatte sich sehr gefreut. Ja, und man muss sagen, die ganze Aktion hat Hannover oder beziehungsweise erstmal Fortuna so ein bisschen den Stecker gezogen. Aus dieser anfänglichen Druckphase war ja nichts entstanden. Und dann brauchte Fortuna tatsächlich auch erstmal, um sich zu sammeln. Hannover hat dann trotzdem nicht, sagen wir mal, das Heft des Handelns übernommen. Hannover hat das Spiel zwar hat kontrolliert, war aber im Prinzip die ganze Partie nie darauf ausgelegt, sie spielerisch zu dominieren, sondern aus einer sehr gut organisierten Defensive. Und ich denke, das kann man den Hannoveranern auch definitiv zugestehen. Das sah defensiv bei denen wirklich sehr stark aus. Immer wieder auf unsere Fehler zu setzen und dann entsprechend Konter zu fahren. Das sieht dann immer in den Zusammenfassungen im Fernsehen so aus, als hätte Hannover da halt Chance um Chance gehabt und das Spiel ebenso dominiert, aber das war nicht der Fall. Fortuna hatte nach wie vor den Ballbesitz, war aber jetzt sichtlich eingeschüchtert durch die Aktion, sodass man im Prinzip kaum Richtung Strafraum kam und Hannover hat halt dann, wenn dann mal ein Fehlpass gespielt wurde, hat dann versucht zu kontern, was allerdings dann fairerweise auch nicht gerade zu massiv vielen Chancen geführt hat oder ähnlichem. Also ja, also es ist natürlich legitim, dass Hannover so angetreten ist. Und ich glaube, die Mannschaften, weil Paderborn ja so auch schon erfolgreich waren, haben das ein bisschen als das Erfolgsrezept in Düsseldorf erkannt. Du musst vor allem massiv hier defensiv antreten und dann schnell die Konter ausspielen und natürlich auch höchst effizient. Also Hannover, da eine Chance, ein Schuss, ein Tor, dann kannst du natürlich was erreichen. Das ist aber auch eine Binsenweisheit. So kannst du nämlich in jedem Spiel was erreichen, wenn du deine einzige Torchance erstmal reinmachst.
Ja, und dass sie sich danach dann ein bisschen zurückziehen, ist ja auch legitim. Dann lässt du erstmal den Gegner kommen, lässt man das Spiel machen. Und die Fortuna hat, wie du schon sagtest, ein bisschen gebraucht, um sich zu schütteln und dann wieder ein paar offensive Akzente zu setzen. Es gibt in der 23. Minute eine Ecke, die sehr gefährlich wird. Da wird die Ecke von Johannesson hereingebracht. Ich meine, mit links vom Tor weg, glaube ich.
Ja, ja, so ist es immer, ne? Also Johannesson spielt die linken Ecken und Appelkamp spielt die von rechts. Unsere Ecken gehen aktuell immer vom Tor weg. Wir spielen nicht zum Torwart hin.
Und De Weijs kommt gut an den Kopfball heran und der rauscht dann, ich würde mal sagen, so 1,5 bis 2 Meter am langen Pfosten vorbei.
Flach.
Flach, genau. Es ist so eine Art Flugkopfball und der wäre, wenn er etwas platzierter gewesen wäre, wäre das Tor gewesen. Da stand nämlich keiner mehr. Da wäre auch Robert Zieler nicht mehr dran gekommen. Also, ja, das war eine ziemlich gute Situation. Ansonsten passiert
eigentlich auch die einzige, also das muss man fairerweise sagen.
Es passiert nicht viel vor den einzelnen Toren.
Ja, aus den anfangs genannten Gründen, also was wir eben schon genannt hatten, lasche Flanken, Hektik, wenn es dann die letzte Entscheidung, den letzten Pass zu spielen gilt, immer die falsche Entscheidung, also was wir eingangs schon gesagt hatten, das trifft auf diese gesamte erste Halbzeit dann zu, obwohl Fortuna auch da schon deutlich mehr Ballbesitz hatte aus Hannover, hat man halt nichts draus gemacht, Hannover im Gegenzug aber im Prinzip mehrmals gefährlich gekontert. Einmal war es noch in der 31., wo sich De Weijs mit einer Monstergrätsche in den Schuss reinwirft.
Das war gut.
Die war sehr spektakulär, ne?
Ja.
Und dann gibt es kurz vor der Pause gibt es noch eine Chance, beziehungsweise, ja genau, wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, wo Teuchert auf links eingesetzt wird und der zieht aus wenigen Metern flach auf die kurze Ecke ab, aber Kastenmeier reagiert gut, wie man es von ihm kennt in dieser Saison und lenkt den Ball noch zur Ecke. Das war sicherlich eine gute Chance von Hannover, um durchaus auf 2-0 zu erhöhen. Da hält uns Kastenmeier definitiv im Spiel, aber dafür ist er ja auch da.
Ja, und das ist auch, also ich sag mal, es ist keine Weltklasse-Parade, ne? Also ich sag mal, wenn er den nicht hält, dann würde ich schon darüber sprechen, ob das ein Torwartfehler ist, ne? Also natürlich kommt er aus kurzer Distanz, aber er geht halt in die kurze Ecke, wo Kastenmeier gut steht, gut positioniert ist und also ich sag mal, gut, dass er ihn hält, aber den muss er eigentlich auch halten.
Ja, und dann gibt es noch eine weitere Situation, ist jetzt keine Riesenchance, kurz vor der Pause nochmal auf Fortunas Seite, wo Engelhardt sich mal auf rechts durchgestohlen hat, er passt flach in die Mitte und da könnte Vermey theoretisch aus 2-3 Metern an den Ball kommen, der ist aber ein bisschen unaufmerksam in der Situation, passt da nicht so richtig auf und startet dann zu spät, um an den Ball noch ranzukommen, sodass der Verteidiger dazwischen ist. Aber daran sieht man schon, mehr war da einfach nicht. Insgesamt die erste Halbzeit sehr arm, an Torchancen, aber kein schlechtes Spiel, das muss man auch ganz klar sagen. Man hatte schon immer das Gefühl, dass hier zwei Zweitligateams der gehobenen Klasse unterwegs sind. Das zeigte sich halt einfach an dem bis zum Strafraum durchaus ordentlichen Fußballspiel der Fortunen, aber eben auch an der sehr konsequenten Defensive, die Hannover da zeigte, die dann aber auch, ja, ich sag mal, nicht immer blind den Ball rauspülten, sondern eben auch versuchten, gezielt aufzubauen und so. Also trotz weniger Torchancen kann ein Fußballspiel manchmal eine gewisse Qualität haben.
Dann war die Halbzeitpause mit dem allseits beliebten Pausenspiel. Schieß bitte so doll wie es geht oder so nah wie es geht an die 50 km/h.
Wurde geschafft.
Wurde geschafft dieses Mal durch einen der Teilnehmer. Ist offenbar ein auf Kinder ausgelegtes Spiel. Zumindest habe ich noch keine Erwachsenen dort mitspielen sehen.
Doch.
Ja?
Ja.
Okay, dann sind einfach sehr viele Kinder, unter anderem ein Mädchen, was 6 Jahre alt wurde vor kurzem und ich glaube, 2 der 3 Schüsse so abgefeuert hat, dass sie nicht messbar waren, aber nicht, weil sie zu schnell waren.
Kommen wir mal zu Halbzeit 2.
Anpfiff, zweiter Halbzeit. Es geht erstmal so weiter wie bisher. Das heißt, die Fortuna ist bemüht, sich offensiv in Szene zu setzen. Hannover steht stabil und verhindert dies weitestgehend. Und nach 10 Minuten in dieser zweiten Halbzeit ist es so, dass Johannesson auf Cholis den Ball spielt. Der zieht in den Strafraum.
Und alle denken, jetzt zieht er nach innen.
Er macht das, was er immer macht.
Auf die lange Ecke.
Macht er aber gar nicht. Er schlägt noch einen Haken und noch einen und noch einen. Mehrere Haken werden geschlagen.
Ja, zwei.
Und ja, sind ja mehrere. Und dabei trifft ihn der Abwehrspieler, der Rechtsverteidiger Dam, am Fuß.
Und der Schiri
lässt erstmal weiterspielen und Cholis bleibt liegen und scheint wahnsinnige Schmerzen zu haben. Und dann gibt es in der nächsten Unterbrechung einen VAR-Check. Und der Schiedsrichter, nachdem es also eine längere, wirklich ziemlich lange Beratung offenbar gab, geht er dann raus und schaut sich das noch selber an. Und nachdem er sich das angeschaut hat, entscheidet er auf Elfmeter. Und auch hier, das habe ich in der Pressekonferenz gelernt, wurde wohl die Länge dieser Entscheidung unter anderem damit begründet, dass es unklar war, ob es vorher eine Abseitsentscheidung gab. Und dann ist natürlich, wie so oft zu hinterfragen, hatte der Schiedsrichter nur die Wahrnehmung, dass es keinen Kontakt gegeben hat und er wurde darauf hingewiesen, dass es sehr wohl einen Kontakt gab, oder hat er den Kontakt gesehen und als nicht relevant bewertet und wurde dann auf eine klare, offensichtliche Fehlentscheidung hingewiesen. Also es gibt ja leider so viele Varianten, warum der VAR jetzt einschreitet oder eben auch nicht.
Und es ist immer noch sehr intransparent, ne? Also auch bei uns im Stadion wird im Prinzip ganz selten der VAR-Check auch nur auf den Leinwänden angezeigt. Da muss man doch immer sehr auf die Körpersprache des Schiris achten. Es gab ein, zwei nicht so richtig nennenswerte Situationen, darum haben wir sie auch ausgelassen in der ersten Halbzeit, wo ein paar Sachen mal geprüft wurden, weil De Weis bei einem Einwurf einen Spieler im Gesicht berührt hatte, der sehr viel draus gemacht hatte, obwohl es jetzt nicht mal eine Ohrfeige war und sowas. Aber das wird halt irgendwie transparent nie angegeben. Oh, hier ist gerade ein Check auf rote Karte oder sowas. Keine Ahnung. Und ja, zu der Situation ist zu sagen, es ist so das übliche Spiel mit dem VAR, wie er in Deutschland gehandhabt wird. Also, Fakt ist, da liegt eine Berührung vor. Fakt ist auch, dass Cholis nach dieser Berührung sich aber auch fallen lässt, weil er weiß, okay, ich habe die Berührung gekriegt, hier können wir einen Elfer rausholen. Es ist nicht faktisch falsch, diesen Elfer nicht zu geben. Es ist halt so ein 50-50-Ding. Es ist auch nicht faktisch falsch, ihn zu geben. Das Problem in Deutschland ist, dass die deutschen Schiedsrichter gefühlt das ganze Thema immer zu gründlich machen möchten, weil eigentlich soll der VAR ja immer nur dann eingreifen, wenn es sich um eine klare Fehlentscheidung gehandelt hat. Es ist aber keine klare Fehlentscheidung, diesen Elfer nicht zu geben. Das Problem ist aber, in Deutschland wird der VAR so eingesetzt, ich gucke es mir einfach nochmal lang genug an und dann entscheide ich, was ich für richtig halte. Und das ist eigentlich vom Reglement her so nicht vorgesehen, sondern er soll der Korrektur dienen, nicht der eigentlichen Entscheidungsfindung. Und das kann man also schon aus Hannoverer Sicht so ein bisschen kritisieren. Auf der anderen Seite ist es halt, wenn der Schiri es eben gar nicht gesehen hat und dann erst das allererste Mal sieht, dann kann man halt schon argumentieren, naja, da ist eine Berührung, ich habe es im Spiel gar nicht gesehen, also ist es vielleicht okay. Und das meine ich mit dieser fehlenden Transparenz beim VAR. Das wissen wir nicht im Stadion, das wissen wir auch nicht im Fernsehen. Und wenn der Schiri sich nicht hinterher äußert, und ich habe zumindest kein Interview gelesen, gehört oder gesehen, dann wissen wir einfach nicht, was der Prozess dahinter war. Und das ist einmal mehr das Problem des VARs. Es gibt Gegner dieser Regelung, die bei der Frauen-WM ausprobiert wurde, dass der VAR ähnlich zum American Football einmal verbal durchsagt, was da gerade entschieden wurde und warum. Ich weiß nicht, ob es zu mehr Transparenz führt. Ich persönlich würde das gerne auch mal in der Liga sehen, als Stadiongänger, dass das mal durchgegeben wird. Weil so wie es im Moment gehandhabt wird, ist es halt immer noch nicht gut. Aber das ist eine ewige Diskussion, die wir vielleicht auch gar nicht so viel weiter ausbreiten müssen. Aber letztendlich kriegen wir den Elfmeter. Und der Gefaulte tritt selbst an, Cholles. Das hat er ja auch schon in Elversberg gemacht. Ron-Robert Zieler, als er sich auf die Linie begibt, schlägt an die Latte, sodass diese anfängt zu vibrieren, zu wackeln. Und die sehr Regelkundigen unter euch werden vielleicht mitbekommen haben, dass seit diesem Sommer explizit dieses Verhalten eines Torhüters mit Gelb zu sanktionieren ist, was der Schiedsrichter aber leider nicht getan hat.
Anscheinend ist er nicht so regelkundig. Wobei ich diese Regel tatsächlich auch nicht kannte.
Es wurde halt im Sommer verkündet, ne, dass solche Mätzchen vom Torhüter zukünftig mit Gelb zu sanktionieren sind. Und das war ein Mätzchen und eigentlich hätte Ziele an der Stelle Gelb sehen müssen. Das vielleicht nur so kurz als Hinweis, weil es nämlich auch medial nirgendwo thematisiert wurde. Und Cholles selber zeigt, dass er wirklich eine exzellente Schusstechnik hat, exzellent auch beim Elfmeter seine Nervenstärke unter Beweis gestellt hat und schiebt den souverän oben rechts in den Winkel. Keine Fragen, offen.
Sehr gut. Wenn ich noch einmal anderthalb Minuten zurückspulen darf, ich würde eine Empfehlung kurz aussprechen. Und zwar gibt es in der ARD-Mediathek eine, wie ich finde, sehr gelungene Dokumentation über die Schiedsrichter, wie sie sich auf die vergangene Weltmeisterschaft vorbereitet haben und wie sie auch bei der Weltmeisterschaft gepfiffen haben, wo eben dieser VAR-Funk auch mit veröffentlicht wird. Also da wird eine Menge kommuniziert und ich glaube, das würde, um dieses Transparenzthema jetzt einmal noch final abzurunden, ich glaube, das würde uns gut tun, wenn diese Transparenz da wäre. Also wie gesagt, wenn es interessiert, ARD-Mediathek, ich komme jetzt offen gestanden nicht auf den Namen dieser Dokumentation, aber sie hat 4 Teile und ist ziemlich gut.
Ja, also zumindest der interessante Teil, finde ich, bei solchen Dokus ist immer genau dieser Funk. Ist für mich auch der herausragende Teil der Dokumentation. Diese Schiri-Interviews, wie sie sich jetzt vom Pokalfinale fühlen. Ja, mich interessiert das dann weniger. Aber was auf dem Platz da gesprochen wird, das finde ich, ist tatsächlich insofern, wie du sagst, interessant, dass man eben feststellt, da wird halt nicht gerade nur gesagt, oh, er trifft ihn unten am Bein, sondern da werden wirklich sehr komplex, sehr viele Sachen besprochen. Ich weiß, das ist alles nicht so einfach und ich habe auch nicht die Patentlösung, aber wir müssen da am Thema Transparenz arbeiten. Nicht nur für die Zuschauer im Stadion, sondern genauso am TV, finde ich, ist man da auch allein gelassen, auch weil die Kommentatoren da teilweise dann auch nicht die Einsicht haben, eben, was da los ist. Zurück zum Spiel.
Weiter im Spiel.
Genau. Ja. Die Fortuna hat nun Blut geleckt und erhöht den Druck, habe ich mir aufgeschrieben.
Das hast du sehr schön formuliert, Thorsten. Ne? Da merkt man das Germanistikstudium.
Ja, ja. Da hat die Fortuna, also im Prinzip ist das der Schlüsselmoment des Spiels, dieser Elfmeter. Denn ab diesem Elfmeter spielt nur noch Fortuna und Hannover muss nun im Prinzip eine halbe Stunde ihr Tor verteidigen. Da kommt von Hannover offensiv, um es schon mal vorwegzunehmen, überhaupt nichts mehr. Und so geht es dann auch schnell in der 66. Minute weiter. Da kommt so die erste Powerplay-Szene der Fortuna. Joa flankt da in die Mitte. Engelhardt verlängert den Ball per Kopf auf Vermeij. Der geht zum Kopfball, Zieler auch, der mit einer Faust den Ball abwehren kann. Der Ball kommt zu Zimmermann, der wieder in die Mitte spielt, zu De Weijs. Und der haut einen Volleyschuss aus 17 Metern raus. Also ein echter Strahl und ja, eine absolute Glanzparade von Zieler, der den Ball unten rechts aus dem Tor kratzt. Das war.
Ja, das macht er wirklich gut.
Das war ein also großer beiden. Druckmoment der Fortuna. Da brannte es doch lichterloh bei Hannover.
Genau, in den folgenden Minuten geht es dann entsprechend weiter. Wir haben so eine Dreierchance mehr oder weniger. Wir haben in der 70. Minute eine Flanke von Johannesson auf Cholis, der per Volley-Außenrissschuss, ein sehr schönes Wort, Volley-Außenrissschuss das Außennetz trifft.
Ja, sehr spitz im Winkel, kriegt er nicht mehr aufs Tor.
Ja, ich hatte gedacht, es wäre eine Ecke geworden. Das sah für mich ein bisschen komisch aus im Stadion, aber war es wohl nicht. Dann gibt es zwei Minuten später eine Situation, wo Appelkamp Cholles einsetzt, der auf Vermeij weiterleitet, der aber knapp den Ball nicht bekommt. Und wiederum nur eine Minute später setzt Zimmermann Appelkamp ein, der per Kopf auf Vermeij ablegt und der schießt auch Volley aufs Tor, wird aber im letzten Moment, schmeißt sich ein Hannoveraner Spieler dagegen und dessen Rücken blockt dann den Schuss ab. Also da haben wir wirklich eine Menge Situationen, die gefährlich sind oder gefährlich hätten werden können, wenn nicht das eine oder andere da schiefgelaufen wäre.
Vielleicht in dem Moment mal ein Wort zu Vermeij. Das war für ihn als Mittelstürmer die einzige Situation, in der er einmal Torgefahr ausgestrahlt hat. Und das ist so ein bisschen mein Problem, was ich persönlich mit Vermeij habe. Ich weiß, dass viele Leute ihn durchaus positiv sehen. Man kann auch definitiv zu seinen Gunsten argumentieren, dass er da vorne sehr viel ackert und gerade Kopfballduelle in häufigen Fällen für sich entscheidet, um sie abzulegen, aber eher selten, um sie gefährlich auf Tor zu bringen. Was ihm aber wirklich abgeht, ist die Torgefahr. Das ist wirklich ein Problem, meiner Meinung nach, ohne jetzt schon aufs Fazit dieses Spiels zu kommen. Aber uns fehlt in diesen engen Partien, nehmen wir dieses Spiel, nehmen wir das Heimspiel gegen Paderborn, fehlt uns leider ein Mittelstürmer, der wirklich torgefährlich ist. Das, finde ich, zeichnet sich ab. Wir können das in vielen anderen Partien durch unsere enorme Offensiv- und spielerische Stärke im Mittelfeld kompensieren. Das sieht man auch jetzt schon an der Vielzahl der Torschützen, die wir bei uns haben. Klar, Cholles ist ein Spieler auf der linken Seite, der da ein bisschen herausragt gerade und der eine gewisse Torjägerqualität hat. Aber also man stelle sich vor, wir hätten Kovnatski gestern in dem Spiel als Mittelstürmer gehabt. Dann hätten wir das gewonnen. Das ist jetzt meine These, die natürlich kein Mensch widerlegen kann. Aber das ist ein Problem. Und ich glaube, der Spieler Vermeij war nie als Stammspieler in dieser Form eingeplant. Ich sehe ein bisschen kritisch. Ja.
Die Frage ist, ob Ginczek halt so der Spieler ist, der da jetzt besser Ginczek, gelegen wird.
Ginczek holt halt die Kopfbälle nicht. Ne?
Also, genau, Ginczek kommt später ja noch. Und
genau, also er hat halt eine gewisse Statur, aber Ginczek holt die Kopfbälle nicht und leitet sie nicht weiter. Ginczek ist auch nicht so in der Form dieser Ackerer da vorne. Aber er hat eine bessere Technik als Vermeij, dem übrigens auch die Bälle gerne mal bei der Annahme verspringen zum Gegner. Mhm. Ich finde, Ginczek hat in manchen Situationen halt eine etwas höhere Handlungsschnelligkeit. Und was, also definitiv, auch wenn jetzt gestern waren es nur ein paar Minuten, aber ich finde, Ginczek hat immer so zwei, drei Situationen pro Spiel, wo er einfach Torgefahr ausstrahlt. Und aber ist eben nicht so sehr der Arbeiter da vorne, der Räumeschaffer, wie es halt Vermeij ist. Und da muss man natürlich so ein bisschen entscheiden, was man möchte, aber ich sage es mal so.
Man kann ja mit zwei Spitzen spielen.
Nee. Die beiden zusammen, das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Hat auch neulich gegen Fortuna Sittard, hat mir das nicht gefallen im Testspiel. Ich glaube, wir haben doch Ginczek vorne drin in der Kombination mit unserem magischen Dreieck Appelkamp, Johannessen und Engelhardt so noch gar nicht gesehen, außer vielleicht mal für 2-3 Minuten in der Schlussphase, wobei da auch meistens dann schon Tanaka war. Ich würde tatsächlich gerne mal das in der Kombination sehen, weil vielleicht Ginczek ja doch dann eher der Vollstrecker ist, der halt dann mal richtig eingesetzt ist oder der instinktiv an der richtigen Stelle steht. Das fehlt mir halt, wie gesagt, bei Vermeij so ein bisschen. Er hat halt das große Plus, dass er wirklich, wirklich viele Kopfbälle holt. Das heißt, er ist eindeutig der beste Zielspieler, wenn du den Ball langweit hoch nach vorne pölst. Dann holt er die und legt die auch mitunter gut zur Seite ab. Das gelingt Ginczek in dieser Form nicht. Und es ist halt legitim, wenn der Trainer sagt, ja, das ist mir wichtig, dass wir als Mannschaft diese Option haben und ihn so drin lässt. Aber ohne dass ich jetzt Ginczek wirklich für den überragenden Stürmer bisher halte bei seiner Zeit bei der Fortuna, aber ich würde das gerne auch mal in dieser Kombination sehen, in der Hoffnung, dass dann die Torgefahr aus dem Zentrum im Sturm einfach erhöht wird.
Ich werde da Daniel Thun Bescheid sagen, wenn ich das nächste Mal sehe, dass wir da diese Idee hätten. Und vielleicht kommen wir ja drauf zurück. Werden wir ja beim nächsten Spiel sehen.
Genau, jetzt sind wir aus dem Spielfilm so ein bisschen ausgebrochen, aber ich wusste nicht, an welcher Stelle ich das Ganze mal so ein bisschen thematisieren sollte.
Naja, passt ja schon. Wir waren irgendwo Ende der 70er Minuten, kommen die ersten Wechsel, Tanaka kommt für Appelkamp.
Ja, Moment, davor gab es noch eine Chance für Klaus, der tatsächlich aus 18 Metern einmal abzieht. Und dessen Schuss wirklich gefährlich gekommen wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob Zieler den gekriegt hätte, weil er eher so schon auf die Knie ging. Der wäre Richtung Winkel unterwegs gewesen. Aber Neumann kriegt halt noch den Kopf dazwischen, sodass der Schuss ganz zart über die Latte abgefälscht.
Ja, und ich meine, es wird auch dann die Fahne gehoben durch den Schiedsrichterassistenten, dass es abseits irgendwie gewesen wäre, wer da aus welcher Position wie abseits war. Ja, brauchst du gar nicht so kritisch gucken, Thorsten. Das ist, bin ich mir ziemlich sicher.
Also die Szene wurde in den Zusammenfassungen halt auf jeden Fall immer gezeigt und normalerweise zeigen die ja keine Szenen, die eigentlich abseits sind.
Ja, also ich habe das bei mir so abgespeichert, dass danach die Fahne hochging und ich mich dann auch sehr gewundert habe, was denn da jetzt abseits gewesen sein sollte, ob dann irgendwer dann noch dem Ron-Robert Zieler vor der Nase rumgesprungen ist oder sowas. Aber ich habe das als abseits bei mir vermerkt. Na, aber gut. Egal. Tanaka kommt für Appelkamp, Jastrzemski kommt für Klaus und wir gehen in die...
Erstmal positionsgetreu, das ist wichtig, weil bei den nächsten Wechseln sich die Taktik verändern wird. Aber das heißt also, Jastrzemski geht auf die rechte Seite, obwohl er als Linksfuß ja tendenziell bisher immer links gespielt hatte. Gut, und Tanaka gegen Appelkamp ist ein 1:1-Tausch, das ist klar. Und der Kommentator, der Sky-Kommentator, ich habe es mir explizit aufgeschrieben, in der 80. Minute sagt er... Etwas, was ich hasse, wenn Kommentatoren es sagen. Er sagt, jetzt beginnt die Crunch-Time. Neumodischer Blödsinn kommt aus der IT, also meinem Bereich. Ist kein positiver Begriff und ich hasse es, wenn Kommentatoren von Crunch-Time reden in der Schlussphase der Spiele. Das ist sowas wie noch so und so viel Spielminuten zu gehen.
Er hat noch Vertrag.
All diese wirklich unsäglichen Formulierungen, die mich immer nerven, das wollte ich. Ich wollte dir den Callout machen, ich habe vergessen, wer der Kommentator war. Aber ja, Crunchtime gibt bei mir das Facepalm-Emoji.
In der 82. Minute kombinieren Tanaka und Jastrzemski. Johannesson kommt in Schussposition, legt nach innen und Cholis verpasst knapp den Ball.
Hätte er vielleicht selber schießen können.
Ja, das stimmt. Kurz darauf kommt Joa an den Ball und zieht ab. Das gibt dann eine Ecke, weil gerade eben noch geklärt wird. Die Ecke allerdings bringt, wie man so schön sagt, nichts ein.
Genau, ist wieder eine Powerplay-Phase. Nochmal 2-3 Minuten später kommt Zimmermann, dribbelt dann die Strafraumkante, zieht einmal ab. Wirklich harter Schuss, den Zieler auch nur mit den Fäusten klären kann. Also im Prinzip bis hierhin und auch nach diesen Wechseln, wo Jastrzemski auch gerade auf der rechten Seite das auch durchaus ordentlich macht und zeigt, dass er auch wirklich ein interessanter Spieler ist, den man vielleicht auch nicht nur auf seine Geschwindigkeit reduzieren sollte, weil er da auch im Kombinationsspiel durchaus ganz gute Sachen macht.
Ja.
Ich könnte mir früher oder später auch mal ihn irgendwann in der Startelf vorstellen. Vielleicht sogar bei so einem Auswärtsspiel wie in Hamburg, wo man der Mannschaft gerade mit solchen Spielern über außen enorm wehtun könnte. Aber das, wen nimmst du dafür jetzt raus, ist halt die andere Frage. Nicht so einfach. Von daher, aber ja, also bis dahin gutes Powerplay. Ja, und dann kommen die nächsten Wechsel. Und da entscheidet Tune sich dafür, etwas zu machen, was er selten tut. Er wechselt nämlich nicht nur, also Ginczek kommt für Vermey, das ist also ist ja 1:1. Und Nimic kommt für Johannessen. Ich möchte übrigens an dieser Stelle die Frage in den Raum stellen, darf man Johannessen überhaupt auswechseln? Ich finde, nein. Also nie. Allgemein.
Nee. Es sei denn, er ist ja, wenn er jetzt irgendwie ab dem Arm hat oder sowas, so, dann sag mal, nehmen wir mal, er hätte eine Luxation.
Eine Skeletor-Luxation, ja.
Die gute alte Skeletor-Luxation, da könnte ich mir das vorstellen, aber auch nur, wenn es ein Bein ist, nicht beim Arm, ne? Und nö, ansonsten ist das eine Frechheit. Da ist der Trainer für mich auch angezählt,
ja, muss man ehrlich sagen. Johannesson wechselt man nicht aus. Ich liebe diesen Spieler schon nach wenigen Spielen. 20-jähriger Junge, ich weiß nicht, ob ein paar Leute sich auch das Interview auf YouTube mit ihm diese Woche angeguckt haben. Wirklich grundsympathisch und dazu noch ein so dermaßen geiler Kicker. Ich hoffe wirklich, dass egal in welcher Liga wir Ende der Saison sind, dass wir diese 2 Millionen aufkriegen und diesen Spieler kaufen können. Ich glaube, das ist wirklich auch ein Investment, ähnlich wie bei Tanaka, dass man durchaus mal gehen kann. Also auf jeden Fall, Nimic kommt für ihn und da weiß man natürlich schon, das ist kein positionsgenauer Wechsel. Nimic wird nicht auf der 8 spielen. Und so kommt das nämlich dann auch, dass Tune... Und ich glaube, so wie ich es gesehen habe, ich musste es allerdings tatsächlich im Fernsehen mir ein bisschen angucken, ich glaube, er stellt auf eine Dreierkette hinten um, mit Zimmermann als rechten Verteidiger. Und Jastrzemski geht jetzt wieder auf die linke Seite als Schienenspieler, wie man so schön sagt, und Ioa als Schienenspieler auf die rechte Seite. Und dann haben wir vorne im Sturm im Prinzip Ginczek und Nimic, der so ein bisschen frei da agiert. Auf der 10 dahinter Cholles zentral und dann eben, ja, man darf in diesem Fall, habe ich gelernt, nicht von Doppel-6 sprechen, weil Tanaka kein Sechser ist. Also ist es ein Achter und ein Sechser, also Engelhardt und Tanaka hinter Cholles dann im Prinzip. Also das Dreieck hat sich gedreht, ne? Also wir haben nicht den einen Sechser mit den 2 Achtern, wie wir es sonst haben, sondern haben jetzt ein 10er, ein 6er, ein 8er Dreieck. Und ja, diese Taktik zieht leider Fortuna den Stecker. Also danach kommt nicht mehr viel, muss man ja, einfach sagen. Ne, es gibt noch einen Foul von Halstenberg an Nimic, wo er einfach gut so ein Sprintduell gewinnt. Aber aus dem Freistoß von Jastrzemski kommt es dann leider auch nichts mehr. Ich glaube, unsere Mannschaft ist noch nicht reif für solche Dinge. Das hat man auch immer mal in den letzten Saisons bei der Fortuna gesehen, dass so komplexe taktische Änderungen unser Team, ich will jetzt nicht sagen überfordern, aber
confuse the cat.
Ja, unserem Team nicht so liegen. Also so positionsgetreue Wechsel sind gut, aber so ein System und dass dann Spieler von rechts auf links gehen, etc., das war einfach zu viel. Also ich verstehe die Idee, dass man Hannover noch mal so ein bisschen verwirren möchte und dass man auch sicherlich, also man hat da schon auf Sieg gesetzt, ne? Das ist ein klarer offensiver Wechsel und man wollte sich auch die Option offen halten mit der Dreierkette hinten, weil Hannover nämlich so wenig nach vorne gemacht hat, dass ein Spieler wie De Weijs in einigen Situationen auch noch vorne bleiben konnte. Das hat er nämlich auch in der Schlussphase gemacht. Es hat nur alles eben nichts gebracht. Gefühlt ist das für mich so eine Geschichte, die man eher bei nicht bei FIFA, sondern bei EA Sports FC macht.
It's in the game.
Ja. Also wo man dann sagt, so jetzt mache ich nochmal radikal was anderes und dann schiebt die Spieler oder wie im Fußballmanager von A nach B. In der Realität ist es halt für eine Zweitligatruppe wie für Fortuna eine sehr komplexe Anforderung, die man da als Trainer stellt. Und zumindest in dieser kurzen Schlussphase war Fortuna der dann nicht mehr gewachsen. Das heißt jetzt nicht, dass Hannover nochmal zu irgendeiner Situation gekommen wäre. Aber wie gesagt, das Powerplay, was vorher noch vorherrschte, das war leider an der Stelle dann vorbei.
Und so pfeift der Schiedsrichter dann mehrfach in seine Pfeife, um das Spiel auch akustisch zu beenden. Ja, und was bleibt an Fazit, was wir jetzt bisher noch nicht gesagt haben? Man kann nicht jedes Spiel gewinnen.
Ist eine Binsenweisheit, aber es stimmt natürlich.
Ja, und ich sag mal, ich bin da auch wieder, wie so oft, also ich fand insgesamt die Pressekonferenz nach dem Spiel sehr, sehr, die hat mir sehr gut gefallen, weil auch der Hannoveraner Trainer das Ganze, glaube ich, sehr gut eingeordnet hat. Und auch Daniel Thun sagt, ja, ich glaube, man kann jetzt von einem gerechten Remis sprechen. Wenn wir das gewinnen, dann kann man auch von einem...
Ja, also kann man sicherlich auch von einem verdienten Sieg hätte man auch definitiv sprechen können. Die Statistik untermauert das übrigens auch, ne? Also wir reden hier von 17-6 Torschüssen für die Fortuna, sind als Team fast 4 Kilometer mehr gelaufen. Eine viel bessere Passquote von 87%, was übrigens sehr gute Passquote ist, gegenüber 73% von Hannover. Mehr Zweikämpfe gewonnen, 52%. Ja, also insgesamt Fortuna in allen Statistiken überlegen, auch in der Anzahl eben der Torchancen, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Sieg durchaus verdient gewesen. Aber wie gesagt, da gibt es halt auch Gründe, warum das nicht so der Fall ist. In solchen engen Spielen fehlt uns halt dann auch eben der torgefährliche Mittelstürmer. Das zeichnet sich immer mehr ab und ist ja auch eine Sache, die wir schon vor einigen Wochen immer mal wieder thematisiert haben. Darum hatte ich ja eben auch die Frage gestellt, wie wäre so ein Spiel eigentlich gelaufen, wenn Kovnatski noch da wäre. Aber wir haben natürlich auch gegen einen starken Gegner gespielt. Hannover ist auch eben gerade in Topform. Es zeichnet sich ab, dass auch Hannover sich in diese Spitzengruppe einreiht, in der die Fortuna übrigens immer noch Spitzenreiter ist. Aber es ist ein bisschen crowded at the top. Also
es ist kuschelig da oben, genau.
Richtig, richtig.
Ja, und nachdem jetzt 20% der Saison gespielt sind am 7. Spieltag, wollte ich die Chance nutzen, einmal eine kurze Einordnung aus meiner und ich würde mich dazu hinreißen lassen, aus unserer Sicht zu geben, was die Fortuna angeht. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr ordentlichen Saisonstart hingelegt, was man an verschiedenen Fakten sehen kann. Zum Beispiel ist die Fortuna bei den Kickernoten das Team mit dem besten Notenschnitt aller Teams. Wir haben einen Notenschnitt von 2,95 vor Hannover mit 3,19, also auch ein durchaus beachtlicher Vorsprung. Wir haben in den Top 10 der Spielernoten gleich 4 mit Cholis auf Platz 1, Johannesson und Kastenmeier auf Platz 5 und Engelhardt auf Platz 6.
Kastenmeier bis letzte Woche auch noch auf Platz 1 bei den Torhütern, weil er in dem Spiel aber nur eine 3 gesehen hat, weil es ehrlicherweise nichts wirklich viel zu halten gab, ist er dann abgerutscht, ohne dass das jetzt schlechten Leistungen geschuldet wäre.
Genau. Cholis ist Platz 1 im Notenschnitt, ist Platz 4 der Torjäger, ist Platz 5 der Scorer. Also da haben wir eben auch schon mal...
Ja, 7 Scorerpunkte, hat nämlich auch 2 Tore vorbereitet.
Ja, haben wir eben ja auch schon mal drüber gesprochen, wie wichtig er zurzeit für uns ist. Als Team haben wir die beste Laufleistung, auch jetzt gegen Hannover wieder. Du hattest, glaube ich, eben im Pre-Talk gesagt, 4 Kilometer mehr gelaufen. Ja. Wir haben mit Hannover gemeinsam die wenigsten gelben und oder roten Karten, also rote Karten noch gar nicht und auch wenige gelbe Karten bisher. Wo wir tatsächlich im Mittelmaß sind, beziehungsweise im oberen Drittel, so gerade eben noch, ist ähnlich wie bei den absoluten Zuschauerzahlen, ist das Thema Sprints. Also bei den Sprints sind wir auch Platz 7. Und ja, da ist vielleicht noch ein bisschen was möglich. Aber
da würde ich aber auch sagen, sowas ist immer an der Spielweise geschuldet. Wenn du natürlich eine Mannschaft bist, ja, die eher den Ball hat und um den Strafraum herum spielt, da sprintest du ja nicht, weil der Gegner ja schon auf dich wartet. Während eine Mannschaft, die eher übers Umschaltspiel kommt, über Konter, logischerweise viel häufiger sprintet. Von daher sehe ich das nicht so kritisch, dass wir da nur auf Platz 7 sind.
Genau. Bis zum letzten Spieltag war es auch tatsächlich der beste Zweitligastart einer Fortuna-Mannschaft in der Historie. Das hat sich jetzt dadurch,
dass wir... Haben wir es ruiniert?
Dadurch, dass wir nur unentschieden gespielt haben, haben wir es ruiniert. Damit haben wir nämlich die Aufstiegssaison 17-18. Da waren wir besser, da hatten wir 16 Punkte nach 7 Spielen, weil wir am 7. Spieltag Regensburg mit 1-0 geschlagen haben.
Und Trainer raus.
Ja, ist eine Katastrophe. Und ich bin mal zurückgegangen bis 2010 und habe mal geschaut, wie waren denn so die Punkte nach 7 Spielen, sowohl für die Fortuna als auch für den damaligen Tabellenersten. Und da muss man sagen, gibt es zwei Teams, die mal deutlich mehr noch hatten, nämlich Braunschweig und Fürth, 16-17 und 11-12, die dann aber beide nur in der Relegation gelandet sind am Ende der Strecke. Und eine ganze Menge Teams, die so um die 14 herum Punkte hatten. Paderborn mal. Also ich sag mal, wir sind gut dabei. Wie gerade schon gesagt, es ist oben aktuell relativ eng und wir tun gut daran, einfach weiter fleißig unsere Punkte zu sammeln. Aber es ist tatsächlich ein, ich würde sagen, doch durchaus überdurchschnittlicher Saisonstart, mit dem zumindest mal ich zufrieden bin.
Ja, also was da einige Schwarzmaler ja schon gesehen haben mit dem Auftaktprogramm und was da alles schief gehen kann. Wir gehören ja prinzipiell eher zu den optimistischen Vertretern, ohne dass wir jetzt hier alles Jubel persern wollen. Aber mal Hand aufs Herz, wir stehen auf Platz 1 nach 7 Spielen. Logischerweise gibt es da mehr Lob als Kritik. Ich denke, alles andere wäre ein bisschen lächerlich. Ja, also so viel zu den Statistiken. Dann schauen wir doch mal jetzt auch mit fortgeschrittener Zeit noch kurz nach vorne. Am Freitag, das ist schon in 5 Tagen, spielt die Fortuna ja ein weiteres echtes Spitzenspiel beim HSV. Interessant, dass das Spiel nicht das Samstagabendspiel ist, nächstes Wochenende. Da bin ich mal gespannt, was angeblich denn da besser ist.
Ja, aber ich sag mal, für mich gar nicht so ungünstig, denn am Samstag fahre ich mit meiner Familie in den Urlaub oder meine Familie mit mir, wie rum man das auch immer nehmen mag. Und dementsprechend sind wir ganz froh, dass das Spiel freitagsabends ist. Es wird mein 10. HSV-Spiel werden.
So wie das jetzt mein 10. Hannover-Spiel übrigens war.
Ja, die Rampe habe ich hier gerne gebaut, Thorsten. Ich habe allerdings tatsächlich erst einen einzigen Sieg gegen den HSV sehen können, nämlich einen 2:1 Heimsieg in der Saison 2011, 2000, nee, stimmt gar nicht, 2012, 2013. Am Ende November 2012 haben wir 2:0 zu Hause den HSV besiegt. Ansonsten,
Ja, auswärts beim HSV habe ich auch noch keinen Sieg gesehen. Das Beste, was wir hatten, war vor 2 Jahren das Unentschieden unter Preußer, das 1-1. Da waren wir ja,
genau, ja.
waren wir ja mit Olli Dittrich.
Ja, da haben wir mit ihm ein bisschen geschnackt
Über
über
die
die rote
rote
Karte,
Karte
die wir da
für
bekommen
Edgar
haben.
Pripp,
Ja,
da
genau.
standen wir im VIP-Bereich neben Olli Dittrich und haben uns gemeinsam über die rote Karte ausgetauscht. Der war sehr nett.
Ja, ansonsten, was soll man groß über den HSV sagen? Das Urgestein der Bundesliga, nun seit einigen Jahren in der zweiten Liga,
Der
versucht ist.
Zweitliga-Dino.
Der Zweitliga-Dino versucht jetzt regelmäßig aufzusteigen und schafft es bislang noch nicht. Mal sehen, wie es dieses Jahr so ist. Normalerweise ist es ja so, dass der HSV erst im Frühjahr seine gute Ausgangslage verspielt. Jetzt hat der HSV zuletzt, sag mal, HSV-Dinge getan, bereits zu früheren Zeitpunkten, nämlich bei zwei Auswärtsspielen in Folge, bei zwei Aufsteigern in Folge jeweils 2:1 verloren. Sprich also in Elversberg, wo andere Mannschaften, nehmen wir mal die Fortuna zum Beispiel, vor kurzem ja noch relativ überzeugend gewonnen haben. Und der VfL Osnabrück hat also auch, nachdem er 7:0 gegen Hannover verloren hat, 2:1 gegen den HSV gewonnen.
Und zwar
Insofern,
hochverdient, das muss man wirklich dazu sagen.
ja, das kommt noch hinzu. Nichtsdestotrotz reise ich mit einer gehörigen Portion Respekt am Freitagabend zu diesem Spiel und würde jetzt vorher sagen, wenn wir da mit einem Unentschieden rausgehen, also auch auswärts nochmal ein Pünktchen holen, da wäre ich schon grundsätzlich ganz zufrieden mit. Ist natürlich immer die Frage, wie das Spiel so läuft, aber ich sag mal, der HSV hat unbestritten Qualität, er hat auch keine großen Ausfälle aktuell.
Dazu sollte, ja, Moment, Moment. Also dazu muss man tatsächlich ein bisschen was sagen. Also zum einen hat der HSV den Kader in diesem Sommer durchaus verstärkt, hat keine signifikanten Stammspieler außer Sonny Kittel verloren, hat sich aber mit Ignaz van der Bremt einen neuen Rechtsverteidiger geholt, ausgeliehen von RB Salzburg, ein junger Belgier, der zumindest in den Heimspielen immer sehr überzeugend gespielt hat, auswärts dagegen nicht. Der, ich sag jetzt mal, Königstransfer war aber sicherlich der von Emanuel Ferrei, einem jungen Mann, der letzte Saison noch von Borussia Dortmund 2 zu Eintracht Braunschweig gewechselt war und so als eines der herausragenden Talente auf der 10 in der zweiten Liga da auf sich aufmerksam machen konnte. Ein toller Spieler, der auch gerade zum Beispiel im ersten Heimspiel gegen Schalke groß aufgespielt hat. Zuletzt immer ein bisschen verletzt und angeschlagen. Das ist also eine spannende Frage, ob Ferrei gegen die Fortuna spielen kann. Wir hoffen natürlich eher nicht. Dazu wurde noch, und es muss immer bei diesem Namen dazu gesagt werden, mit Levin Öztunali, der Enkel von Uwe Seeler, verpflichtet. Ein Spieler, der allerdings im Prinzip die letzten 5 Jahre den Status des ewigen Talents, sei es in Mainz und wo er sonst noch war, nicht wirklich verlassen hat und auch diese Saison bisher nicht nachhaltig auf sich aufmerksam machen konnte. Und dann war es natürlich notwendig, in der Verteidigung was zu machen. Da neuer wichtiger Stammspieler ist Dennis Hatzikartunic, den man aus Rostov aus der russischen Liga holte. Bosnisch-schwedischer Innenverteidiger, der allerdings auch mit einem schweren Fehler in Elversberg die Niederlage eingeleitet hat. Und er und Ramos, den man aus Bielefeld geholt hat, bei Bielefeld beim Abstieg letzte Saison noch einer der besseren, jetzt beim HSV allerdings auch bisher mit durchwachsenen Leistungen, sind neue Verteidiger. Man weiß aber, wenn man den HSV kennt, dass die Defensive steht und fällt mit Sebastian Schonlau, dem Kapitän. Der musste früh verletzt in Osnabrück ausgewechselt werden. Und es ist eine sehr spannende Frage, neben der Ferrei-Frage, ob Schonlau gegen die Fortuna fit sein wird. Das wäre von enormem Vorteil für die Fortuna, wenn es nicht der Fall ist.
Also die offizielle Aussage auf Transfermarkt sieht erstmal nur Herrn Suhonen und Herrn Poreba als effektive Ausfälle statt, ne, also werden da genannt, aber du hast recht, da gibt es noch ein paar Fragezeichen hinter anderen Spielern, wo wir uns wünschen würden, also nicht, weil wir diese Spieler nicht mögen und denen viel Schlechtes wünschen, sondern natürlich nur zugunsten der Fortuna, dass sie gegen uns dann nicht spielen.
Schonlau hat die gesamte Vorbereitung mit den Wadenproblemen zu kämpfen gehabt, ist jetzt immer wieder eingestiegen bei den Spielen, weil er eben enorm wichtig für diese Mannschaft ist und musste aber wie in Osnabrück dann auch immer wieder zwischendurch passen. Das ist ein spannendes Thema. Die Wade des HSV ist die von Sebastian Schonlau. Und das ist auch für uns sehr, sehr
wie
relevant.
Wie einst bei Michael Ballack.
Ganz genau. Naja, und ansonsten ist die übliche Truppe beim HSV halt zusammengeblieben. Glatzel im Sturm natürlich brandgefährlich, einer der besten Stürmer der Liga. Im Mittelfeld Reis, Benesch, der aber nach wie vor ein wechselhafter Spieler ist. Meffert, das sind alles etablierte Spieler. Heuer Fernandes, auch im Tor sicherlich einer der besten Torhüter. Da ist auch die Frage, ob Muheim auf der Außenverteidigerposition links, ob er rechtzeitig fit wird. Ein weiteres Problem des HSV, dass sie im Prinzip ähnlich wie die Fortuna nicht sehr viele Alternativen auf der Außenverteidigerposition haben. Und im Prinzip ist das auch die Schwachstelle des HSV. Weshalb ich eben ja schon sagte, dass vielleicht eine Aufstellung mit Jastremski durchaus interessant sein könnte, denn der HSV ist sicherlich noch stärker als die Fortuna ein ballbesitzorientiertes Team. Und da ist halt die Frage, wie viel Ballbesitz mit unserem neuen Mittelfeld uns gelingen wird in Hamburg. Vielleicht werden wir ja auch alle positiv überrascht, dass es also mit den Spielern gut gelingt. Aber falls nicht und wir eher auf Konter setzen, das ist auch eine spannende Frage, wie Tune das Thema angehen möchte, dann könnte das der Schlüssel zum Sieg sein oder zum Punktgewinn, dass der HSV vor allem durch seine enorm offensive Spielweise, die zwar inzwischen etwas variantenreicher ist, mit langen Bällen unter anderem auch, was unter Tim Walter, dem sympathischen Trainer Tim Walter, vorher verpönt war.
Das muss man auch immer dabei sein, das dass er sehr sympathisch sein. Ist. Genau. Sonst wüsste man das nicht.
Also das ist eine spannende Frage und insgesamt muss man einfach sagen, ein hochinteressantes Spiel diesen Freitag, auf das wir uns alle, glaube ich, sehr, sehr freuen. Und wie wir dieses Spiel wahrnehmen, wir schließen jetzt quasi den Bogen zum Anfang. Meine Gesundheit ist noch nicht vollständig wiederhergestellt. Ich besitze eine Karte für dieses Spiel und Andi und ich planen, auch mit dem Zug anzureisen. Unser Freund Martin, den ihr letzte Woche oder vor zwei Wochen oder waren es drei, in der letzten Folge des Podcasts ja schon gehört habt, wird auch vor Ort sein. Also wir werden irgendwie vor Ort sein mit Menschen. Ob das meine Person einschließt, das werden jetzt die nächsten Tage zeigen. Ich bin vorsichtig optimistisch und auch sehr motiviert. Aber da müssen wir noch schauen.
Sollen wir die Aufnahmeplanung verraten, was wir uns für einen Bonmot ausgedacht haben?
Ja, also das ist ja im Prinzip der Tatsache geschuldet, was du eben schon erklärt hast, dass du am Samstag in Urlaub fährst, weshalb unsere Planung also vorsieht, dass wir Freitag hin und zurück am selben Tag nach Hamburg fahren. Und wir haben uns für die Rückfahrt in einem Abteil Plätze reserviert und hoffen, dass wir, oder wir werden es zumindest probieren, auf der Rückfahrt im Zug die Podcast-Folge aufnehmen können. Das wird ein bisschen experimentell, wird vielleicht auch, sagen wir mal, technisch qualitativ nicht auf demselben Niveau sein wie sonst. Wir werden auch das Spiel natürlich nicht nochmal real life geguckt haben können, aber es ist tatsächlich die einzige Variante, wie es gehen kann. Und dazu zumindest mal eine charmante Idee, wie ich finde.
Genau, und sollte es dann nicht so sein, dass du mitkommen kannst, dann muss ich einfach schauen, dass ich mein mobiles Podcast-Studio mit in den Urlaub nehme und dann von dort aus es irgendwie schaffe, dass wir uns da zusammenschließen. Also das, ich sag mal, ich bin vorsichtig optimistisch, dass es auf jeden Fall eine Folge zum HSV-Spiel geben wird. Das möchte ich jetzt mal hier sagen. Ob sie dann on the road oder im Urlaub aufgenommen werden wird, das wird sich dann zeigen und das werden wir euch nächste Woche verraten.
Ganz genau. Ja, ich denke, das war's dann auch. Ist ja auch lang genug geworden und ich weiß ehrlicherweise nicht, wie angenehm meine doch immer noch leicht heisere Stimme über so lange Zeit zu hören ist. Aber ihr könnt ja ansonsten immer weghören, wenn ich in diesem Podcast gesprochen habe.
Das mache ich übrigens auch so.
Ja, das weiß ich, genau. Also, in diesem Sinne hoffen wir mal auf ein gutes Spiel am Freitag und freuen uns alle drauf. Und ich wünsche euch allen alles Gute, vor allem viel Gesundheit.
Diesem schließe ich mich an. Thorsten, danke für diese schöne Folge, dass du das trotz deiner angeschlagenen Stimme jetzt hier über eine Stunde 20 mit uns allen ausgehalten hast. Den Einsatz wissen wir alle zu schätzen. Weiterhin gute Besserung und auch von mir. Tschüss. Und wir hören uns dann beim Hamburg-Spiel wieder. Macht's gut, ciao.
Tschüss.